Herr Jesus, dich wollen wir loben und preisen und anbeten. Dir danken wir für diesen neuen Tag, den du uns geschenkt hast. Voller Vorfreude sind wir hier und du bist auch hier. Du freust dich über die Täuflinge, du freust dich über uns. Du freust dich an der Gemeinschaft, die wir teilen miteinander und mit dir. Und so bitten wir dich jetzt für diesen Gottesdienst, dass du ihn wirklich segnest, dass du dein Wort jetzt segnest an uns. Bitte ich, dass du mir Vollmacht verleihst und deine Worte in meinen Mund legst, dass dein Wort in unsere Herzen fällt und dort gute Frucht bringt. Herr, wir loben und preisen dich dafür in deinem Jesu Namen. Amen. Heute Morgen predige ich über die Geschichte des Propheten Jona. Du fragst dich, Benny, wie kann man bei einer Taufe nur über eine alttestamentliche Erzählung predigen? Weißt du als Pastor denn nicht einmal, dass im ganzen Alten Testament keine Taufe vorkommt? Doch, das weiß ich. Aber weshalb denn dann eine Erzählung des Alten Testaments als Predigttext und Predigtgrundlage für heute Morgen? Zunächst einmal ist es einfach eine wirklich spannende Geschichte. Dramatisch, manchmal fast komisch und auch ein wenig provokant. Mir gefällt sie. Aber das allein ist natürlich nicht alles. Von Anfang an haben die Christen überraschende Verbindungen zwischen dem entdeckt, was Gott früher für Israel, sein auserwähltes Volk, getan hat, und dem, was er durch Jesus Christus, unseren Herrn, auch heute noch für die ganze Welt tut. Unser Herr Jesus selbst hat diese Verbindungen manchmal hergestellt. An einer Stelle im Neuen Testament, da vergleicht sich unser Herr Jesus sogar selbst mit dem Propheten Jona. Ich möchte uns das einmal vorlesen. Matthäus Evangelium Kapitel 12 ab Vers 38 geschrieben steht. Da antworteten ihm einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprachen: Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Von unserem Herrn Jesus Christus selbst nehme ich mir also heute Morgen das Recht, bei einer Taufe über Jona zu predigen. Ausnahmsweise habe ich der Predigt eine Überschrift gegeben. Normalerweise tue ich das nicht. Die Überschrift der Predigt heute Morgen lautet: Ein Fisch im Taufbecken. Wenn sich Pastoren treffen, dann berichten sie davon, was sie schon so alles in ihrem Gemeindedienst erlebt haben. Manchmal geht es dabei um lustige Erlebnisse während einer Beerdigung. Tatsächlich, das kommt vor, so traurig der Anlass ansonsten ist. Manchmal geht es um Geschichten aus dem Taufbecken. Es ist immer wieder spannend, was passiert, was geschieht, was sich ereignet, wenn Erwachsene mit Kleidung ins Wasser gehen. Manche erschreckt die Wassertemperatur. Und wenn einer untergetaucht wird, dann fragen sich alle, wie lange dauert es wohl, bis er wieder auftaucht? Kommt er überhaupt wieder nach oben? Aber ich habe noch nie eine Geschichte gehört, in der ein Fisch im Taufbecken war. Ob bei der Taufe im Juni im Flossinger Weiher Fische anwesend waren, das will ich ehrlich gesagt überhaupt nicht wissen. Und erst recht nicht welche. Und wie groß sie waren. Womöglich würde ich nämlich sonst niemals wieder in einem Badeweiher taufen. Ein Fisch im Taufbecken. Das ist also nicht einfach nur eine lustige Geschichte aus meinem bisherigen Pastorendienst, sondern es ist der Versuch, die alte Geschichte des Propheten Jona mit unserer Taufe in Verbindung zu bringen. Jona war ein Prophet in Israel, durch den unser Gott zu anderen Menschen reden wollte. Doch als Gott ihm den Auftrag gab, nach Ninive zu gehen und dort über die Bosheit der Stadt und über Gottes Gericht zu predigen, wollte Jona das nicht tun. Stattdessen beschloss er, davonzulaufen. Und zwar in genau die entgegengesetzte Richtung Ninives. Er steigt in ein Schiff und will so weit weg wie möglich. Allerdings kommt er nicht sehr weit. Denn das Schiff wird durch einen Sturm aufgehalten. Die Besatzung kämpft vergeblich gegen Wind und Wellen an. Das Schiff kentert fast. Da finden sie heraus, dass Jona an der Gefahr schuld sein könnte. Der Prophet Jona gibt das auch zu. Er gesteht, dass er vor Gott davonläuft. Und als sie nicht mehr weiter wissen, schlägt er vor, ihn ins Meer zu werfen. Dadurch könne Besatzung und Schiff gerettet werden, so sagt es der Prophet Jona. Sie wollen das erst nicht tun, tun es dann doch. Und erstaunlicherweise hilft es tatsächlich. Der Sturm legt sich, das Schiff samt Besatzung ist gerettet. Der Prophet Jona aber versinkt im tosenden Meer. Es sieht überhaupt nicht gut für ihn aus. Da schickt Gott einen großen Fisch. Der verschlingt Jona. Erstaunlicherweise überlebt Jona 3 Tage im Bauch dieses Fisches und wird von diesem schließlich wieder an Land ausgespuckt. Im Bauch dieses Fisches, da betet Jona. Und das Gebet endet mit einem sehr schönen Bekenntnis. Vom Herrn, da kommt die Hilfe. Oder in anderen Übersetzungen, vom Herrn kommt die Rettung. Und damit sind wir direkt bei der Taufe. Denn auch hier, bei der Taufe, geht es um die Hilfe, geht es um die Rettung, die einzig und allein von wem kommt? Von unserem Herrn Jesus Christus. Also, wie kommt der Fisch heute Morgen ins Taufbecken? Dazu 4 Punkte aus der Geschichte des Propheten Jona. Erstens, Jona ist ein Sünder. Die Taufe ist ja unter anderem das Zeichen für die Vergebung der Sünden. Wer sich taufen lässt, bekennt damit, ich bin ein Sünder und ich brauche Gottes Vergebung. An Jona können wir erkennen, was ein Sünder ist. Wir denken ja oft an die schrecklichsten Dinge, was man so alles getan und verbrochen haben muss, um ein Sünder zu sein. Mord und Totschlag, Korruption oder hinterlistiger Betrug, all das kommt uns zuerst in den Sinn. Mit all dem haben wir natürlich absolut nichts zu tun. Und deshalb fühlen wir uns häufig gar nicht als Sünder. Doch auch wenn man es uns nicht auf den ersten Blick ansieht, auch du und ich, auch wir sind Sünder. Genau wie Jona. Worin bestand seine Sünde? Vermutlich, das nehme ich an, war Jona überwiegend ein netter Mensch, noch dazu mit einem ganz unschuldigen Namen. Jona heißt Taube. So eine Taube macht zwar auch Mist, aber nicht nur in der Bibel dient sie sogar als Kosename für Verliebte, mein Täubchen. Doch gleich in den ersten Sätzen der Bibel, schildert die Bibel uns das Problem. Gott sagt zu Jona ganz eindeutig, in welche Richtung Jona gehen soll, doch Jona macht sich auf den Weg in die entgegengesetzte Richtung. Und genau das ist Sünde. Das ist Sünde, wenn ein Mensch absichtlich in die falsche Richtung läuft, wenn er so tut, als hätte Gott nichts gesagt oder versucht ohne Gott oder ganz offen gegen ihn zu leben. Das ist Sünde. Ein Sünder wird man also nicht erst dann, wenn man etwas ganz besonders Schlimmes tut, sondern in dem Moment, in dem man so tut, als könnte man ohne Gott leben und wisse besser, was richtig und was falsch ist, als der lebendige Gott selbst. Ein Sünder wird man in dem Moment, wenn man etwas von Gottes Willen gehört hat, sich aber darum überhaupt nicht schert. So war es bei Jona. Vielleicht hat er ansonsten keiner Fliege etwas zuleide getan, aber er hat Gott missachtet. Er hat sich offen von Gott abgewendet. Er läuft in die falsche Richtung. Das ist Sünde. Deshalb muss Gott ihn stoppen. Und tut das auf seine ganz eigene Art und Weise. Sieht ziemlich schlimm aus mit dem Sturm und den Wellen. Wie kann Gott so etwas tun, fragt man sich da. Fragen wir uns ja bisweilen auch manchmal heute noch, warum lässt Gott das zu, all die Stürme in unserem Leben? Oh, möglicherweise genau deshalb. Weil er jemanden aufhalten will, der in die falsche Richtung läuft. Und der anders einfach nicht mehr zuhört. So wie Jona. Gott hat ja zuerst ganz normal mit ihm gesprochen, aber das hat nicht geholfen. Also musste er sozusagen durch den Sturm zu ihm reden. Denn Gott will, oh, das ist sein großer Wunsch, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, dass sie auf den richtigen Weg kommen. Und dass wir Menschen mit Gott gehen, Gott dem Herrn, auf dem Weg, den er für uns vorbereitet hat. Und wenn wir das nicht tun und nicht tun wollen, sind wir Sünder. Was sagt Gott zu Sündern? Er sagt in lauter Liebe, kehrt um, tut Buße. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier, dem das gerade für sein eigenes Leben klar wird. Der Heilige Geist spricht zu dir und dir wird bewusst, ja, ich habe ohne Gott den Herrn gelebt. Ja, ich bin ein Sünder. Und dann gilt diese Einladung in Liebe auch dir. Gott sagt, kehr um. Ich meine es gut mit dir. Du darfst Buße tun. Du darfst deine Fehler bekennen. Du darfst den richtigen Weg einschlagen. Interessant ist, dass Jona das eigentlich längst weiß. Und das ist mein zweiter Punkt. Zweitens, Jona ist angesprochen. Als das Schiff in Seenot gerät, da schläft Jona irgendwo unter Deck. Komisch finde ich, wie erschöpft man werden kann durch die Sünde, den falschen Weg, den man eingeschlagen hat. Alle anderen sind hellwach und kämpfen gegen den Sturm an, doch der Prophet Jona, er schläft. Er wird vom Kapitän aufgeweckt, an Bord geholt und von den Seeleuten anschließend ins Kreuzverhör genommen. Sie sprechen ihn an. Sie kennen ihn ja ansonsten überhaupt nicht. Sie wissen nichts von seiner Geschichte, von seiner Sünde. Als sie ihn fragen, wo er herkomme, fängt er an zu erzählen. Ich bin ein Hebräer und ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat. Jona ist ein guter Mann, er kennt seine Religion, er weiß, wer Gott ist. Dann jedoch erzählt er, dass er vor dem Herrn davongelaufen sei. Er kennt also ganz offensichtlich sein Problem. Niemand muss ihm sagen, dass er ein Sünder ist. Er weiß es längst selbst. Und von diesem Punkt an versucht er, wieder in Ordnung zu kommen mit Gott, seinen Frieden zu schließen mit ihm. Innerlich, da ist er doch bereits umgekehrt. Er hat das begriffen, dass er vor Gott nicht länger davonlaufen kann. Und er bereut es, dass er sich in die falsche Richtung aufgemacht hat. Und Gott ist es, der ihm das klar macht, klar gemacht hat. Auch durch die Menschen, die ihn deutlich angesprochen haben, die ihm gute Fragen gestellt haben. Sie haben ihn nicht einfach schlafen gelassen, sie haben ihn herausgefordert, seine Geschichte offen zu legen. Ganz ähnlich ist das auch bei Taufentscheidungen. Vor wenigen Wochen haben wir sehr persönliche Worte unserer Täuflinge gehört. Wir haben gehört, dass Gott sie persönlich angesprochen und eingeladen hat. Manches Mal wurdet ihr vielleicht auch in Frage gestellt durch Gottes Wort. Aber am Ende, da hat er euch zu einer ganz eindeutigen und sehr klaren Entscheidung in eurem Herzen herausgefordert. Ich muss umkehren, ich will ihm gehören. Und ich will das deutlich machen. Und ich nehme an, ihr Lieben, diese Erkenntnis, ich bin ein Sünder, ich brauche den Herrn Jesus Christus, um gerettet zu sein, die hat euch niemand eingebläut. Das hat Gott euch in eurem Herzen klar gemacht. Und warum hat er das getan? Nun, weil er euch liebt und weil er euch retten wollte. Das ist sein Wunsch. In der Geschichte von Jona kommt es so weit, dass Jona die anderen dazu überreden muss, ihn über Bord zu werfen. Seine Entscheidung war klar, ich muss umkehren. Ich kann nicht einfach so weitermachen wie bisher. Ich muss zurück auf Gottes Weg. Es sieht etwas komisch aus, aber es gibt für Jona keine andere Möglichkeit. Und das ist mein dritter Punkt. Drittens, Jona muss ins Wasser. Nehmt mich und werft mich ins Meer, sagte Jona, denn ich weiß, dass dieser Sturm meinetwegen gekommen ist. Jona hat es verstanden und er kennt den Weg. Umkehr zu Gott hieß für ihn herunter von diesem Schiff. Wahrscheinlich hat Jona gedacht, er müsse sich opfern, in den Tod gehen. Selbst wenn er schwimmen konnte, hatte er vermutlich in der stürmischen See keine Chance zu überleben. Und doch, Jona muss ins Wasser. Ich weiß, es ist ein wenig gewagt, wenn ich das mit der Taufe vergleiche, denn im Taufbecken ist es weder stürmisch noch tief. Es ist kein großes Risiko für euch heute Morgen. Aber es ist ja auch lediglich ein Vergleich. Oh und doch, wie tief ist dieser Vergleich? Wie sehr hat er es in sich? Denn wenn die Bibel von der Taufe spricht, stellt sie ebenfalls eine Verbindung mit dem Tod her. Paulus, der Apostel unseres Herrn Jesus Christus, er schreibt, dass wir bei der Taufe mit dem Tod unseres Herrn Jesus Christus verbunden werden. Wir werden es später noch einmal hören, in seinen Tod getauft. Ja, das klingt vielleicht für den einen oder anderen etwas mysteriös, aber es steckt ein geistliches Prinzip dahinter. Gott gibt uns Zeichen wie die Taufe oder auch das Abendmahl, das wir später ebenfalls feiern werden. Und er stellt dabei eine ganz besondere innige Verbindung her zwischen uns und unserem Herrn Jesus Christus, der uns liebt. Denn die Taufe ist eben nicht nur ein Bekenntnis in dem Sinne, dass ich es ausspreche. Dann hätte es gereicht, dass wir vor wenigen Wochen die mündlich gesprochenen Zeugnisse unserer Täuflinge gehört hätten, wie sie sich zu unserem Herrn Jesus Christus bekannt haben. Aber Gott sagt, auf den Glauben und auf dieses Bekenntnis, da folgt die Taufe. Wir sollen getauft werden, weil nämlich beim Untertauchen im Wasser die Verbindung mit unserem Herrn Jesus Christus in ganz besonderer Weise hergestellt wird für jeden, der diese Erfahrung macht. Du musst ins Wasser, sagt die Bibel. Lass dich taufen, sagt die Bibel, ganz deutlich. Denn so wird die Taufe auch zu einer Erfahrung von Untergehen und gerettet werden durch Jesus Christus, den Herrn. Ich bekenne euch heute Morgen, ich habe nie den Rettungsschwimmerschein gemacht. Und keine Sorge, ihr kommt trotzdem heil hier raus. Das Taufbecken, das Wasser des Taufbeckens ist ungefährlich. Und die Rettung kommt weder durch mich noch durch das Wasser. Übrigens auch nicht bei Jona. Und das ist der vierte Punkt. Viertens, der Fisch rettet. Nun hätte unser Gott ja alles Mögliche tun können. Er hätte dafür sorgen können, dass das Wasser Jona trägt. Er hätte einen seiner Engel senden können oder ein Rettungsboot, das Jona aus dem Meer fischt. Aber unser Herr hatte eine ganz eigenartige und einzigartige Idee. Ein Fisch sollte es sein. Viele Maler und Kinderbuchautoren waren und sind begeistert darüber. Und was haben auch wir nicht schon alles für wundervolle Bilder von diesem Fisch gesehen? Und können es uns dennoch vermutlich nicht ganz vorstellen, wie sich das alles ereignet hat und wie es gewesen sein muss. Doch jetzt kommt's. Ich finde, unser Gott hat einen ganz interessanten Humor. Denn Jahrhunderte später, da wird eben der Fisch wiederum zu einem Zeichen der Rettung, hier auf unserem Taufbecken, nicht im Taufbecken, auf unserem Taufbecken, da sehen wir diesen Fisch als ein Zeichen der Rettung. Bei den ersten Christen war der Fisch ein Geheimzeichen und bis heute ist es so geblieben. Manche von euch haben so einen stilisierten Fisch auf ihr Auto geklebt. Und für manche ist das Zeichen so geheim, dass sie erstens nicht darauf angesprochen werden wollen und zweitens selbst nicht einmal wissen, was es eigentlich bedeutet. Nun aber deswegen erkläre ich es gerne heute Morgen. Die ersten Christen im Römischen Reich brauchten ein Geheimzeichen, denn sie wurden verfolgt. Es gab staatlichen und gesellschaftlichen Druck. Wer als Christ bekannt war, konnte in große Schwierigkeiten geraten, ja sogar selbst mit dem Tod bedroht werden. Und das gibt es leider bis heute. Und der staatliche und der gesellschaftliche Druck erwächst wieder auch in unserem Land. In islamischen Ländern ist das besonders schlimm, aber auch in China oder Nordkorea. Und anderswo. Um sich untereinander trotzdem zu erkennen, gibt es dieses Fischzeichen. Doch warum gerade der Fisch? Es ist eine Abkürzung und steht für Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Im Griechischen ergeben die ersten Buchstaben dieser fünf Wörter das Wort Ichthys. Ichthys. Und das bedeutet eben Fisch. Im griechischen Wort für Fisch ist also nicht nur der Name unseres Herrn Jesus versteckt, sondern auch das kürzeste und zugleich stärkste Bekenntnis zu ihm. Jesus ist der Christus, der von Gott gesandte Messias, Gottes Sohn und der einzige Retter der Welt. In diesem Sinne kommt die Rettung durch den Fisch. So erlebt es der Prophet Jona, während er im Meer versinkt. Und in seinem Lobgebet kommt er zu dem Schluss, die Rettung kommt vom Herrn. Und als Nachfolger unseres Herrn Jesus können wir nun diese Wundergeschichte des Alten Testaments weiterlesen, denn auch für uns kommt die Rettung durch den Fisch. Es ist unser Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter der Welt. Nicht das Wasser rettet, sondern der Fisch. Nicht die Taufe rettet, sondern unser Herr Jesus Christus. Bei der Taufe ist es nur besonders spürbar und deutlich. Sie macht es uns ganz klar. Ich bin ein Sünder, bin ohne Gott auf dem falschen Weg. Aber er hat mich angesprochen in seiner Liebe. Er hat mich gerufen. Er hat mich zur Umkehr gebracht. Und nun geht der Weg für mich durchs Wasser, durch die Taufe. Ich werde gleichgestellt mit seinem Tod. Dann am Ende mit seiner Auferstehung. Und ich werde mir ganz gewiss, Jesus Christus ist der Retter. Er ist mein Retter. Er ist mein Herr und er ist mein Gott. Gelobt sei er dafür. Amen.